Ja, ich habe Ihnen heute aus diesem Buch, ne, Walter Benjamins Archive, einige Kopien mitgebracht. Also genau vor einem Jahr gab es eine öffentliche Ausstellung. Ne? Und also nicht aller Dinge im Archiv, aber ausgewählter Dinge im Archiv. Und zu dieser Ausstellung gab es auch so eine, ja, eine Art Katalog ist das, ne, zu dieser Benjamin-Ausstellung. Also das erste hier vielleicht dieses Blatt, wenn Sie also mal nach Berlin kommen, können Sie hier, da ist die Adresse, können Sie da vorbeigehen, ne, und mal einen Blick in dieses Benjamin-Archiv werfen. Also dieses Benjamin-Archiv ist auch eben der Humboldt-Universität zugeteilt. Und außerdem habe ich Ihnen dann noch zwei kleine Seiten gedruckt, also von zwei Texten. Also der erste Text, Ausgraben und Erinnern, das ist einer vielleicht der schönsten Texte von Benjamin überhaupt, kleiner Text. Und hier gegenüber haben Sie die Originalschrift von Benjamin. So hat Benjamin geschrieben. Furchtbar schwer zu lesen. Ja. Ne? Damit Sie da mal eine Vorstellung haben, weil wir doch über Graphologie gesprochen haben. Ne? Dann das andere, Benjamin hat einen Sohn gehabt, nicht? Stefan Benjamin. Der ist, ja, hier steht es, am 11. April 1918 geboren, nicht? Und am 6. Februar 1972 gestorben. Nicht? Benjamin war nicht, kann man sagen, nicht glücklich verheiratet. Ne? Also seine Frau Dora Kellner, eigentlich haben sie nur ein paar Jahre zusammengelebt. Dann haben sie ja, vielleicht 10 Jahre ungefähr getrennt gelebt, noch ein bisschen länger. Und dann kam auch die Scheidung. 1931, ich glaube, 31 kam die Scheidung. Und diese Scheidung war auch ziemlich, na, unangenehm. Nicht? Aber Benjamin hat, wenn er denn bei seinem Sohn war und nicht irgendwie unterwegs, dann hat er ein Buch geführt über die Äußerungen seines Sohnes, ne, also die Ontogenese, die sprachliche Ontogenese seines Sohnes, ne, also merkwürdige Wörter, eben Metaphern und so weiter und so fort, hat er darin aufgezeichnet. Und diese Aufzeichnungen also gibt es dort auch im Archiv, ne. Und darüber hat Benjamin geschrieben, Opinion et Pensée. Das ist so natürlich ein Zitat von Montaigne, Opinion et Pensée. Ja, also das nur mal zum Anschauen. Und ja, vielleicht kommen wir dann noch einmal darauf zurück. Denn bei diesem kleinen Text beginnt es ja die Sprache. Das erste Wort ist die Sprache. Aber also, davor haben wir ja noch das Ende des Textes über das mimetische Vermögen. Und dann eben diese Aufzeichnungen von Benjamin, fünf Aufzeichnungen zu Sprachproblemen in den Jahren 1933 und bis 1935. Also der Punkt, der Ansatzpunkt ist wiederum das Verhältnis hier von semiotischem und mimetischem. Also das Semiotische, das Zeichenhafte der Sprache, ist der Träger, sagt Benjamin. Sozusagen das Material, der Zeichenträger. Nicht? Das bedeutet, entweder, wenn es sich um Sprache handelt, eben die Laute, nicht? Die sinnlich wahrnehmbaren Laute, und wenn es sich um Schrift handelt, eben die Zeichen, die geschriebenen Zeichen. Auf Papier oder auf anderem Material. Und dann natürlich auch das System, das Zeichensystem, innerhalb dessen überhaupt ein Zeichen einen differenziellen Sinn hat. Zeichen unterscheiden sich voneinander. Und in dieser Unterscheidung, von allen anderen Zeichen bekommen sie erst, so sagen die Semiotiker, einen differenziellen Sinn. Nicht? Also sozusagen das Zeichen hat keine substanzielle Bedeutung, nicht? Sondern die Bedeutung kommt ihm erst innerhalb dieses Systems von Zeichen zu. Das heißt, also die Strukturalisten haben das sehr genau beobachtet, und haben zum Beispiel anhand von Minimalpaaren, also kleinste Unterschiede, also solche Bedeutungen also dargelegt. Nicht? Das heißt, nicht dem Zeichen selbst kommt diese Bedeutung zu, sondern nur auf dem Umweg über das ganze, ja, Zeichensystem, nicht? Zum Beispiel Alphabet, nicht? A, B, C, D. Nicht? A bedeutet, ja, was bedeutet A? A bedeutet eigentlich nichts. Ne? Nur in der Unterscheidung. A ist nicht B, nicht C, nicht D und so weiter und so fort. Es ist eben A. Aber was A ist, weiß man erst, wenn man das ganze Alphabet sozusagen durchgesehen hat. Ne? Und da gibt es eben ja 25 Buchstaben. Ne? Die man unterscheiden können muss. Oder, weiß nicht, japanisches Hiragana-System, ne, muss man halt alles unterscheiden. Nicht? Pa, pa, ba, ha muss man unterscheiden zum Beispiel und so weiter. Nicht? Die minimalsten Unterschiede sind natürlich am spannendsten, ne, wo man sich am ehesten täuscht. Nicht? Also so funktioniert eben das Semiotische. Aber dieses Semiotische nicht, ist nicht alles, sondern, und jetzt eben, ja, Benjamin, das Mimetische nicht, tritt an diesem Semiotischen sozusagen als ein Mehr in Erscheinung. Ein Mehr in Erscheinung. Und das ist blitzartig. Blitzartig tritt die Ähnlichkeit in Erscheinung. Das heißt, diese Ähnlichkeit ist nicht innerhalb des Systems, des Semiotischen, nicht? Sondern es verweist, so könnte man sagen, vielleicht auf eine Erfahrung, die Menschen mit Zeichen gemacht haben. Das heißt, das ist so, ja, die Linguisten sagen dann manchmal Konnotationen. Also Konnotationen. Also Denotation, Lexikon, Bedeutung zum Beispiel, unterschieden. Aber Konnotationen, die sind teilweise sogar bei Menschen unterschiedlich. Ne? Weil eben jeder hat ein anderes, so könnte man fast sagen, Sprachgefühl. Ne? Erstaunlich ist zum Beispiel, manche Menschen haben Probleme, ein Wort auszusprechen. Ja? Also das kommt, ja, gerade bei der Fremdsprache kommt das natürlich häufig vor. Ne? Aber nicht nur Fremdsprache, auch Muttersprache. Immer stolpern sie über einen Buchstaben. Aber zum Beispiel können sie nicht aussprechen. Snee, Schnee, Snee, Schnee. Geht nicht. Also irgendwie ist dort also irgendeine, ja, Überbedeutung sozusagen. Hier ist immer eine, man weiß nicht welche, vielleicht traumatische Ähnlichkeit. Die Psychologen, Psychoanalytiker sind natürlich dann daran interessiert. Nicht? So hat Freud manche Dinge analysiert. Dass also ein Laut eine bestimmte Bedeutung hat innerhalb einer traumatischen Erfahrung. Vielleicht in der Kindheit und so weiter. Nicht? Und deshalb immer plötzlich wiederkommt. Also solches Aufblitzen, nicht, meint hier Benjamin, was also gar nichts zu tun hat mit diesem semiotischen Zeichensystem, sondern irgendwo anders herkommt. Und ja, das ist der Bereich der Ähnlichkeit. Nicht? Und Ähnlichkeit wiederum ist ein anderer Titel, so für diese, man könnte sagen, auch jeweils auftretenden Erinnerungen an ontogenetische oder sogar phylogenetische Erfahrungen. Das eben bezeichnet er als das Mimetische. Und also im Lesen und Schreiben diese Schnelligkeit, nicht, mit der das alles funktioniert, Lesen und Schreiben. Das ist natürlich nur durch Übung, durch Mimesis und so weiter entstanden. Nicht? Denn wenn man jetzt, wie es die Linguisten machen, bei jedem Buchstaben, also sozusagen die Bedeutung bestimmen würde durch das Zeichensystem, das würde lange dauern. Nicht? Man müsste das explizit machen. Oder durch die Grammatik explizit machen. So funktioniert das nicht, Sprechen. Sprechen, Schreiben ist ganz sozusagen eine Dynamik, die gleichsam aus dem, ja, man könnte fast sagen, aus dem Leib herauskommt. Aus dem trainierten Leib, nicht aus der Hand, die, aus dem Sprechen, dem Atmen und so weiter, aus all diesen Dingen herauskommt. Und das ist also sehr viel mehr als eben einfach das Zeichensystem. Und Benjamins also, Hinweise gehen ja dahin, dass das die Verbindung auch bedeutet zwischen Sprache und Leib. Also nicht nur der Mund spricht, sondern das Ganze hat mit Atmen zu tun, das hat mit Gestik zu tun, mit Motorik zu tun, mit Bewegung und so weiter und so fort. Nicht? Also all das ist viel mehr als nur sozusagen der Mund, der Laute bildet. Nicht? Das weiß man ja natürlich auch mittlerweile in der also Sprachpsychologie besonders, nicht, wo es um die, das Sprechen und Sprechen lernen geht, nicht, dass da der ganze Körper eigentlich beteiligt ist. Das kann man ja auch noch sehen, nicht? Also wenn man zum Beispiel in Afrika oder selbst in Süditalien oder bei irgendwelchen, ja, sagen wir einmal, nicht so disziplinierten, gut erzogenen Leuten ist. Boah, sie reden so. Ne? Also sie, wenn sie sprechen, haben sie, ist der ganze Körper in Bewegung. Nicht? Dagegen wir haben so eher diese Übung in der Schule. Wir müssen ganz still sitzen und so. Ne? Also nur die Hand bewegt sich oder nur der Mund sagt so, nee, und nicht einmal so. Darf man zu keine Gestik, keine Motorik zu nicht, also wir werden so ganz diszipliniert, sollen wir sein. Freilich, das, man hat inzwischen natürlich in der Rhetorik immer gewusst, dass diese Art des Redens natürlich nicht überzeugend ist. Zum Beispiel auch im Fernsehen, wenn die Leute sprechen, müssen sie die Zuhörer irgendwie also an sie appellieren. Das heißt, die Rhetorik führt dann dosiert doch wieder Gestik, Motorik, Bewegung sozusagen der ganzen Person ein, damit die Rede also überzeugender werde. Ne? Also das ist so Bewegung erst einmal weg und dann doch wieder ein bisschen, nicht kontrolliert natürlich. Ja, und der letzte Paragraph hier also, da geht es dann noch einmal zurück im Anschluss an dieses Zitat, was nie geschrieben wurde, lesen. Das ist übrigens ein Zitat von Hugo von Hofmannsthal. Ne? Freilich, Benjamin versteht das Zitat dann in seiner ganz besonderen Weise, nämlich also, das ist die Verbindung, die wir ja schon kennen, zwischen dem Lesen in Sternbildern zum Beispiel, aber auch in Eingeweiden, das Lesen in Tänzen und so weiter. Nicht Tänze kann man verstehen. Heutzutage ist das ja wieder spannend, wenn man zum Beispiel die Performance-Kunst anschaut. Ne? Tanzkunst heutzutage. Nicht? Also Tanzen ist nicht mehr so reglementiert. Also nicht mehr Menuett, nicht mehr Gavotte, also so solche klassischen Tänze, sondern Tanzen wird zu einer, ja, wie soll man sagen, Ausdruckskunst des Körpers. Nee. Und an diesem Punkt also soll der Körper sich befreien durch das Tanzen, durch seinen Ausdruck, durch seine Performance. Nee. Es soll also gleichsam eine, ja, wie soll man sagen, eine Entdisziplinierung stattfinden des Körpers auf der Bühne. Das ist so ein bisschen Tendenz der heutigen Tanzkunst. Der Körper soll sich also frei ganz entfalten können, ohne also militärisches oder schulisches und so weiter Regiment. Und gerade in dieser Hinsicht, ja, zum Beispiel Pina Bausch, kennen Sie, die deutsche Tänzerin, sehr bekannt, kommt auch öfters nach Japan. Ne? Das hat nichts mehr zu tun mit ja, klassischem Tanz oder so, ne? Sondern das ist also Gestik, Mimik, Motorik, alles wird so in eine, ja, der Ausdruck eben Performance hineingesetzt. Und manchmal ist die Performance ja auch mit spontanen Elementen. Man kann gar nicht alles sozusagen vorherschreiben. Das ist der Augenblick dann auch der Aufführung, der oft nochmal also zusätzliche Dynamik freisetzt. Also Eingeweide. Und ich meine, die eine Sache ist sozusagen die Performance, die andere Sache ist das Lesen dieser Performance. Das heißt, lesen, das heißt verstehen. Das heißt, was diese Bewegungen verstehen können. Das ist ja auch eine Art, ja, mimetische Hervorbringung. Und man kann nur, weil es kein genaues Zeichensystem dafür gibt. Ne? Natürlich für den Walzer gibt es klar, die Schritte werden zum Beispiel im Tanzkurs muss man genau so die Schritte machen. Ne? Oder sogar beim heutigen Tanz gibt es so Maschinen, die einstudieren. Techno, so. Ne? Aber das ist eben nicht mimetisch in dem Sinne, sondern das ist gerade technisch. Ne? Das heißt, da versucht man, das Mimetische durch das gleichsam Semiotische zu ersetzen. Ne? Dass es eingeübte, feststehende Bewegungen gibt. Eben gar keine eigentlich Inspiration oder ja, Spontanität, könnte man auch sagen. Ne? Sondern es soll eben perfekt, gleichsam maschinell aussehen, wie eine Puppe. So. Ja, das ist so ja, das Ziel. Ne? Hingegen, also in der Art-Performance und Dance-Performance, da geht es eher um genau das andere, um diese Mimesis, den Körper frei zu bekommen aus solchen Vorkodierungen. Nicht? Keine Codes. Ne? Oder die, also das Verwirren von Codes oder wie immer man das bezeichnen wollte. Nicht? Aber eben beide Seiten, die Hervorbringung und das Lesen können. Nicht? Dazu muss man sich eben doch sehr stark auch mit dem Tänzer gleichsam identifizieren. Seine Bewegung auf der Bühne, wenn er ne, also diese, man muss in gewisser Weise mit dem Tänzer fast ja, so sich identifizieren, dass man selbst fast tanzt. Ne? In dieser Weise. Das natürlich dann, das wäre der Gipfel gleichsam der Mimesis auch des Lesens. Ähnlich werden mit dem Tänzer. Also Tanzen, das Lesen aus Eingeweiden, also das sind so Priester natürlich Tätigkeiten früher, nicht? Die Zukunft etwa weissagen aus solchen Elementen, nicht? Und dann natürlich die Sterne, immer wieder die Sterne bei Benjamin. Und dann die Vermittlungsglieder, also Runen, Hieroglyphen. Runen waren ja heilige, gleichsam, ja, nicht Buchstaben, aber so Zeichen, ne? Die bei den germanischen Priestern, nicht, im Gebrauch waren. Hieroglyphen ähnlich in Ägypten, das waren eigentlich nur die Schriftgelehrten, nicht das Volk. Ne? Das war so immer eine geheime Wissenschaft. Ne? Ursprünglich wahrscheinlich eben Kanji auch. Ne? Das war wahrscheinlich die Priester, die Schriftgelehrten Klasse, nicht? Die in China ja immer die mit der höchsten Würde betraut waren. Man braucht nur Konfuzius oder Kung Fu Tse dann auch lesen. Also dieses geheime Wissen, das dann in der Sprache gleichsam profaniert worden ist, popularisiert worden ist. Natürlich zunehmend. Ne? Also man muss ja nur überlegen, wie die Entwicklung des Lesenkönnens und Schreibenkönnens vonstatten gegangen ist. Also zum Beispiel, ja, in Japan gibt es seit der Meiji-Zeit allgemeine Schulpflicht. Also alle Leute haben Lesen und Schreiben gelernt. Davor nicht. Ne? Davor gab es ja nur bestimmte Schichten, die eben lesen und schreiben konnten. Ähnlich in Europa, nicht? Also die erste allgemeine Schulpflicht zum Beispiel in Preußen ist erst im Anfang des 19. Jahrhunderts eingeführt worden. Nicht? Also nach der Niederlage gegen Napoleon hat man gesagt, so, jetzt muss Preußen modernisiert werden. Nicht? Natürlich, es hat in großem Ausmaß schon begonnen in Europa mit der Erfindung des Buchdrucks durch Gutenberg, schon im 15. Jahrhundert. Dann in den Städten in der Neuzeit haben die Bürger und auch die Frauen haben lesen und schreiben gelernt. Und in den protestantischen Gemeinden nach Luther nicht ohnehin, weil die Bibel war so wichtig. Die Bibel, die geschriebene Bibel war im Zentrum des Glaubens. Bei der katholischen Kirche war es anders. Die Priester haben Latein geredet, das Volk hat nichts verstanden. Deshalb war im Katholizismus immer der größere Abstand gegeben. Also, im Mittelalter konnten nur die Mönche lesen und schreiben. Und vielleicht einige in den Städten und in der kaiserlichen Verwaltung. Also das war ein sehr geringer Prozentsatz. Also erst in der Neuzeit und vor allem dann eben im 19. Jahrhundert wurde das Lesen und Schreiben profaniert. Nicht alle können lesen und schreiben, mehr oder weniger, nicht? Also man weiß, dass die Zahl der Analphabeten in Amerika zum Beispiel sehr hoch ist. Viele Leute können nicht lesen und schreiben, nicht richtig jedenfalls. Aber in der Regel, sagen wir, in den modernen Gesellschaften eben ist das Lesen und Schreiben eine ganz allgemeine Angelegenheit. Und dadurch natürlich total profaniert. Das kommt hinzu. Und damit natürlich auch die Sprache selber. Wenn man schreiben und lesen kann, hat man ein anderes Verhältnis zur Sprache, als wenn man nicht lesen und schreiben kann, sondern nur spricht. Also das ist viel weniger reflektiertes Verhältnis dann zur Sprache, ohne Schrift, ohne Lesen. Vor allem gibt es dann sozusagen auch die stumme Sprache. Man liest gleichsam stumm, ohne zu sprechen, nicht einen Text, solche Dinge. Und dann natürlich kommen erst diese Bedeutungen ins Spiel, von denen da Benjamin gesprochen hat. Das Verhältnis von Gesprochenem und Gemeinden, von Geschriebenem und Gemeinden, von Gesprochenen und Geschriebenen. Das ist sozusagen dann die Endstufe fast, nicht? Dieser Profanierung. Und damit sind wir dann am Ende gleichsam dieses Aufsatzes auch. Wenn es dann heißt, also, dass die Sprache und Schrift also die höchste Stufe des mimetischen Verhaltens und das vollkommenste Archiv der unsinnlichen Ähnlichkeit darstellen. Eben ein Medium, in welches ohne Rest die früheren Kräfte mimetischer Hervorbringung und Auffassung hineingewandert sind, bis sie so weit gelangten, die der Magie zu liquidieren. Also, das profane Lesen, nicht, wird der Weg, die Sprache wird also der Weg, in dem diese mimetischen Kräfte, nicht, also gleichsam sich verborgen haben. Nicht. Wenn man nun spricht, wenn man nun schreibt, kann man sie gleichsam wiedererwecken. Und das versucht ja Benjamin. Also deshalb ausgraben und erinnern. Und das ist so wichtig. Auch für die Sprache selber. Ausgraben und erinnern. Also in der Sprache selber kann man graben. Zum Beispiel die Metaphorik der Sprache ist natürlich ein ganz wichtiger Weg. Also in der Sprache gibt es Metaphern, an die man oft gar nicht denkt. Aber wenn man so ein bisschen sozusagen nachdenkt, dann kommt es plötzlich, dass die Sprache so von Metaphorik durchzogen ist, die noch mehr sagt, als die begriffliche Sprache eigentlich zu bedenken gibt. Das merkt man an doppelten Sinn, nicht, wenn es Doppelsinnigkeiten gibt, nicht? Zum Beispiel. Also, berühmt ist der Ausdruck beim Wort nehmen. Zum Beispiel Karl Kraus, von Karl Kraus stammt das. Karl Kraus, kennen Sie diesen Sprachkritiker? Benjamin hat auch über ihn geschrieben. Und da gibt es eine Sammlung, nicht? Eine Sammlung von Glossen und Kritiken bei Kraus, die heißt, die hat er selbst genannt, beim Wort genommen. Ne? Jemanden beim Wort nehmen. Das heißt eben, im übertragenen Sinne, ich verlasse mich darauf, was du gesagt hast. Ich nehme dich beim Wort. Also du hast gesagt, morgen kommst du. Ja, morgen hast du gesagt, nicht übermorgen oder, ne? Also ich nehme dich beim Wort. So, das heißt, das ist die Vertrauen oder Verlässlichkeit, nicht? Ja. Wenn man das jetzt aber bei auf die Sprache selber anwendet, ein Wort beim Wort nehmen, so hat also Karl Kraus das oft gemacht. Also zum Beispiel, ja, hier bei Benjamin, ausgraben und erinnern. Also beide Worte kann man sowohl wörtlich verstehen als auch metaphorisch. Also im figurativen Sinn. Also ausgraben ist das normalerweise. Ne? Aber ich kann auch sagen, ich grabe Erinnerungen aus. Oder ich grabe meine Kindheit aus. Ne? Also zum Beispiel wie Marcel Proust. Ne? Also in diesem übertragenen Sinn. Ne? Oder erinnern. Ne? Erinnern. Erinnerung. Aber eigentlich erinnern, das heißt innen machen, ne? Etwas außen nach innen machen, ne? Erinnern, ich erinnere, so, ne? Das heißt, Erinnerung ist sozusagen das Innerste, ne? Also das sagt eben, wenn man das Wort gleichsam beim Wort nimmt, ne? Und so dieses Spiel, zum Beispiel von Metaphorik, von wörtlichem Sinn und übertragenem Sinn, doppeltem Sinn. Das ist eigentlich ja, vielleicht der erste Weg, der zu diesem, ja, der in dieses Archiv hineinführt, um dort so also Wege aufzuzeigen. Ja. Also die Metaphorik ist sozusagen in der Sprache ja, abgelagert. Ne? Obwohl sehr wenige Leute tatsächlich daran denken. Ne? Sie sprechen Worte aus ganz gewissenlos oder ohne Bewusstsein gleichsam. Ne? Und das ist eben zum Beispiel eine Aufgabe, ne? Die Benjamin ja immer auch konkret in seinem Schreiben dann verfolgt hat, sozusagen diese verborgenen oder verschütteten Bedeutungen wieder nach oben zu bringen. Ne? Deshalb ist sozusagen dieses Stück, dieses kleine Textstück Ausgraben und Erinnern, was auch eben am Eingang dieses Archivs steht, ne? Gerade der Weg in Benjamins Archiv und vielleicht darüber hinaus der Weg ins Archiv der Sprache überhaupt. Ne? So wie man das also verstehen kann. Ja, also damit endet also jetzt dieser Aufsatz, dieser programmatische Aufsatz, also über das mimetische Vermögen. Wir haben in der letzten Woche gesagt, dass wir uns noch einmal beschäftigen wollen mit den also Aufzeichnungen, die Benjamin da im Umkreis dieses Aufsatzes noch, das haben wir nicht. Das ist hier Anmerkungen 955 hier. Ah, ist das?
Das
ist diese Ausgabe. Ja.
In welchem Jahr hat Benjamin geschrieben das?
Das hier, Das ist zum Beispiel 1933 und dann 1945. Ja, das sind aber keine richtigen Texte. Das sind nur Notizen, ne, aus dem Archiv. Sie haben, welchen Band haben Sie hier? Ah, das sind das ist dort in diesem Band ist der Aufsatz, den wir dann behandeln wollen, auch hier, Sprachsoziologie ist hier drin. Das haben Sie jetzt heute nicht. Dann müsste man. Haben Sie das auch nicht, diese Aufzeichnung? Ah, vielleicht sollten Sie.
Nein, wir haben
Haben
nicht.
nicht. Ah, das haben Sie nicht. Aha. Das ist nicht viel, das ist eigentlich hier eins, ja nur zwei Seiten sind das eigentlich. Vielleicht könnte man schnell kopieren. Ich habe so eine. Gibt es hier einen Kopierraum?
Ja.
Hier in diesem Haus. So. Vielleicht.
Alter. 영어 쓸수 있을 거야.
보세요. Vielleicht die Karte, die nicht funktionieren.
Ja, danke schön.
Ja, also vielleicht nehmen Sie, aber da habe ich so viel darauf. Aber diese Seite
Ja.
und nur diese Seite und diese Seite ist das.
185.
Also 956 und 958. Diese
Danke.
zwei Seiten nur,
Ja.
eins und zwei. Also, ja,
Danke schön.
vielleicht können Sie das noch schnell machen. Ja.
Wir konnten nicht
Kopieren.
den Raum aufnehmen.
Ach so, der ist geschlossen.
Sie geht andere Raum.
Ah, einen anderen Raum.
Ja.
Oh Gott, das dauert noch. Gut. Gut, warten wir noch ein bisschen. So, ja, gut. Hi. So, also.
Dankeschön.
Dankeschön. Ja. Also zur Vervollständigung, also einige Aspekte, die schon in dem Aufsatz angesprochen wurden, diese Aufzeichnungen, da ist also die Aufzeichnung 1, die sich auf den Augenblick der Geburt bezieht, nicht? Der Augenblick der Geburt. Da heißt es, der Augenblick der Geburt, der astrologisch entscheidende, ist aber ein Nu. Das lenkt den Blick auf eine andere Eigentümlichkeit im Bereich der Ähnlichkeit. Ihre Wahrnehmung ist in jedem Fall an ein Aufblitzen gebunden. Sie huscht vorbei, ist vielleicht wieder zu gewinnen, kaum aber so wie andere Wahrnehmungen starr fixiert in das Gedächtnis einzuschließen. Sie bietet sich dem Auge ebenso flüchtig wie eine Sternenkonstellation. Die Heimat ihres Geisterdaseins aber ist die Sprache, die im schnell verhallenden Laut ihrer Worte dieses schnellste und flüchtigste Geschöpf beschwört die Ähnlichkeit. Entscheidend ist weiter unten der Punkt, wo es um die Astrologie geht. Das finde ich ja doch sehr spannend, nämlich wo es heißt, die Astrologie ist eine späte Theorie, die zudem windschief zu jener frühen Praxis steht, deren Daten sie willkürlich und häufig irrig auslegt. Und jetzt kommt dieser entscheidende Satz. Es geht nicht um Gestirneinflüsse oder Kräfte. Also normalerweise wird gedacht, oder in der Astrologie sagt man immer, im Horoskop, ja, die Sterne üben einen Einfluss aus. Ne? Die Sterne üben einen Einfluss aus. Man weiß nicht wie, aber irgendwie üben sie einen Einfluss aus. Bei Benjamin aber geht es nicht darum, sondern um das archaische Vermögen des Menschen, dem Gestirnstand einer Stunde sich anzuähneln. Es ist die Stunde der Geburt, also sozusagen nicht von den Sternen her würde also etwas kommen, sondern im Gegenteil, gleichsam vom Menschen her. Vom Menschen her bezogen auf die Sterne. Also eine Art von Anpassung, eine Art von Angleichung. Also das ist ein bisschen schwierig vorzustellen, wir werden da nachher nochmal drauf zurückkommen, nämlich im Zusammenhang mit der Telepathie bei der Nummer 4. Aber gehen wir chronologisch vor, also jetzt die zweite Anmerkung betrifft die Sprachphysiognomie. Also da bezieht sich Benjamin auf ein Buch eines gewissen Heinz Werner, Sprachphysiognomik, Grundlagen der Sprachphysiognomik, Leipzig 1932. Und da wurden wohl auch Beschreibungen durchgeführt in diesem Buch. Also es ging gleichsam um Psychologie. Dagegen hat Benjamin eingewendet, dass eigentlich dazu eine gewisse Technik der Selbstbeobachtung notwendig sei. Und diese Technik der Selbstbeobachtung würde nur bei Leuten, die selbst schon ein reflexives Sprachverhältnis haben, gegeben sein. Dagegen fehlt in diesem Buch die zweite wichtige Perspektive, nämlich diese phylogenetische Perspektive. Nämlich, also, dass es eine Verwandtschaft zwischen dem Verhalten des Sprachphysiognomen und sehr archaischen Verhaltens- und Vorstellungsweisen gäbe. Also, der Sprachphysiognom betrachtet gleichsam die Sprache oder ist auf der Suche nach solchen mimetischen Korrespondenzen, wie zum Beispiel etwa auch aufgeführt von Valéry da oben. Nicht? Valéry hat einen Aufsatz geschrieben und einen längeren Essay, L'âme et la danse, die Seele und der Tanz. Nicht? Also das ist in dieser Zeit spielt der Tanz eine zunehmend große Rolle, im Übrigen auch wegen des Japonismus. Ne? Man hat dort in Europa um die Jahrhundertwende zum ersten Mal japanisches Theater gesehen, ne? Und war ganz fasziniert durch die andere Art der körperlichen Bewegung. Ne? Also auf der Bühne. Ne? Und also Kabuki und sowas, ne? Was also ganz außerhalb der europäischen Vorstellungen des 19. Jahrhunderts gelegen hat. Und das hat auch eine sehr starke Reaktion gebracht. Außerdem natürlich die russischen Tänzer, le Ballet Russe, also das russische Ballett, nicht in der höchsten Artistik. Ne? Also so gab es also unterschiedliche Einflüsse, die plötzlich also da auftauchten, vor allem in Paris. Nicht? Und dazu kam noch Josephine Baker. Ich weiß nicht, ob Sie den Namen kennen. Josephine Baker war aus Amerika zum ersten Mal eine schwarze Tänzerin. Nicht? Und sie hat Also damals Paris begeistert in den 20er Jahren auch. Ne? Natürlich, die 20er Jahre sind ohnehin die Zeit, in der zum Beispiel die Frauen ihre Haare abschneiden, ihre also Röcke wegwerfen, Charleston tanzen und so weiter. Also diese ganze, die Befreiung der Frau vor allem in den 20er Jahren. Nicht? Zum ersten Mal, also nach dem Ersten Weltkrieg, dürfen Frauen also in Europa zum Beispiel sehr stark ins Berufsleben eingreifen. Ne? Also Schreibmaschine schreiben und solche Frauenberufe gibt es. Also die Frauen erscheinen in der Öffentlichkeit, das heißt im Berufsleben. Und natürlich im Berufsleben brauchen die Frauen andere Kleider, nicht so diese umständlichen. So, und so weiter, nicht Korsett und solche Sachen, ne? Also, sondern bequeme Kleidung. Ne? Und das ist auch eine Revolution in der Mode vor allem auch, ne? in den 20er Jahren. Ne? Und dazu kommt Jazz, also alle möglichen anderen Tänze und so weiter, Bewegungsarten. Und das spielt natürlich dann hier eine ja auch wichtige Rolle, nicht? Dass man plötzlich darauf hingewiesen wird, dass der Körper und die Motorik und die Gestik also sich auch ganz anders ausdrücken können, als so diszipliniert und eingeschlossen und versteckt. Von daher auch also dieses Interesse ja an solchen archaischen Verhaltensweisen. Nicht, die plötzlich wieder erscheinen. Ich meine, zur gleichen Zeit gibt es auch in der Kunst, zum Beispiel Picasso auch, beschäftigt sich mit afrikanischer Plastik und so weiter oder mit indonesischen Kunstgegenständen und so fort und so fort. Nicht? Also das Archaische kommt wieder in den Blick. In der dritten Anmerkung zum mimetischen Vermögen, also geht es um das Ornament. Und zwar wiederum das Ornament und der Tanz. Also Tanz ist diese Bewegung, das spielt eine ungeheuer wichtige Rolle im Zusammenhang, also mit dieser Sprachtheorie offensichtlich bei Benjamin. Weil er eben halt auf die Elemente der Gestik, der Motorik, der Mimik, alles das körperbezogene Elemente des Sprechens und Schreibens, dass er diese mit einbezieht. Im Sinne also einer Art Performance auch des Schreibens. Schreiben, Sprechen ist auch Performance. Nicht? Und zur Performance gehören eben viel mehr Elemente als nur dieses Zeichensystem, das Semiotische. Nicht? Sondern eben eine ganze Palette von mimetischen also Verhaltensweisen, die dort noch einmal deutlich werden. Das Ornament, was ist das Ornament? Ja, das Ornament ist besonders bekannt im Zusammenhang mit der arabischen Kunst. Ornamente, also das sind meistens so Blumen oder pflanzliche, also nicht gegenständlich eigentlich Figuren, sondern allenfalls pflanzlich. Und die ergeben so eine Verteilung gleichsam im Raum oder in der Fläche, die bereits als Abstraktion wahrgenommen wird. Das heißt, das Ornament ist ein Ding zwischen Abstraktion und Konkretion. Also zwischen Gegenständlichkeit und schon Abstraktion. Also Zahlen wären natürlich das Abstrakteste. Aber auch zum Beispiel Wörter sind abstrakt. Zeichen sind abstrakt. Aber das Ornament ist irgendwo da dazwischen. Also zwischen Abstraktion und Gegenständlichkeit. Deshalb das Ornament zum Beispiel bei Matisse, ich weiß nicht, ob Sie den Maler Matisse, Henri Matisse kennen, nicht diese ornamentalen, selbst die menschlichen Figuren, die er malt, werden wie Ornamente. Ne? Sie werden eigentümlich flach letztlich. Oder Paul Klee, also die Kunst in den 20er Jahren, 30er Jahren, sehr, sehr stark zum Ornament hin tendiert. Eben, und hier gibt es eine Schrift, Wilhelm Worringer, sehr bekannte Schrift, 1911 erschienen, die ein bisschen so die abstrakte Kunst eigentlich begründet hat oder mindestens eine theoretische Begründung dafür versucht zu liefern. Also diese Schrift Abstraktion und Einfühlung, die Benjamin auch sehr genau studiert hat. Für die Maler war sie besonders wichtig, Kandinsky, Paul Klee und so weiter. Nicht? Also in der Ornamentik wäre bereits eine Art gleichsam ja, von mimetischer Erstarrung, also Mimesis im Verhältnis gleichsam ja, zu Semiotik auf halbem Wege. Nee. Eben, wie bei Worringer, die beiden Begriffe heißen Abstraktion, der eine Pol, Einfühlung, Mimesis, nee, der andere Pol. Nee, Abstraktion, Mimesis, könnte man auch sagen. Oder Semiotik und Mimesis. Das ist eigentlich also ähnlich. Und da im Mittelpunkt eben steht das Ornament. Und den Tanz zum Beispiel, so kann man sagen, kann man auch ornamental begreifen. Der Tanz, nicht, der nicht also sozusagen semiotisch kodiert ist, gleichwohl ist auf dem Wege so, zu einer bestimmten, naja, Regelmäßigkeit natürlich der Bewegung, nicht? Andererseits aber bleibt er sehr stark noch, also bei dem mimetischen Korporellen, bei der Spontanität, könnte man sagen, stehen. Insofern sozusagen in der Mitte, wie das Ornament. So sagt Benjamin, das Ornament steht dem Tanz nahe. Oder umgekehrt, der Tanz steht dem Ornament nahe. Und ja, das ist ein großes Thema, also in den, ja, zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Vielleicht weniger deutlich, das ist nur eine Andeutung, ist der Zusammenhang mit dem Totem, Totemismus. Totem, also in primitiven Gesellschaften gibt es bestimmte, also Verbote. Und dafür steht das Totem. Ne? Also das sind sozusagen Verbotszeichen, könnte man sagen. Magische Zeichen des Verbots. Ne? Also ein Totem am Weg, hier darf man nicht durchgehen. Ne? Oder solche Dinge. Oder am Eingang eines Tempels, kein Zutritt. Und so weiter und so fort. So gibt es vielfältige also Verbote, nicht? Und als Beispiel wird genannt das Bildverbot bei den Juden. Nicht? Bei den Juden war es verboten, Gott darzustellen. Ne? Man konnte nur Jehova, also der, das heißt wörtlich, der Nicht-Genannte. So konnte man das also bezeichnen. Aber das ist hier jetzt nicht weiter ausgeführt. Wichtiger ist vielleicht, damit wir das nochmal heute zum Abschluss bekommen, die vierte Anmerkung zu Sprache und Mimesis. Da geht es um Telepathie und das bezieht sich auf einen Aufsatz von Freud. Nämlich, unten ist er angegeben, also Sigmund Freud, zum Problem der Telepathie. Dieser Aufsatz ist erschienen im Almanach der Psychoanalyse 1934. in Wien. Benjamin hat das ganz aufmerksam gelesen, wie er ja ohnehin ein ja, aufmerksamer Leser des Werkes von Freud gewesen ist. Warum? Vielleicht lese ich Ihnen einfach mal diesen Text vor, weil er sehr interessant ist. Gewöhnt man sich erst an die Vorstellung der Telepathie, so kann man mit ihr viel ausrichten, allerdings vorläufig nur in der Fantasie. Man weiß bekanntlich nicht, wie der Gesamtwille in den großen Insektenstaaten zustande kommt. Möglicherweise geschieht es auf dem Wege solch direkter psychischer Übertragung. Man wird auf die Vermutung geführt, dass dies der ursprüngliche archaische Weg der Verständigung unter den Einzelwesen ist, der im Laufe der phylogenetischen Entwicklung durch die bessere Methode der Mitteilung mit Hilfe von Zeichen zurückgedrängt wird, die man mit den Sinnesorganen aufnimmt. Aber die ältere Methode könnte im Hintergrund erhalten bleiben und sich unter gewissen Bedingungen noch durchsetzen. Zum Beispiel auch in leidenschaftlich erregten Massen. Das ist alles noch unsicher und voll von ungelösten Rätseln, aber es ist kein Grund zum Erschrecken. Zitat Ende. Also Benjamin hat sich dieses Zitat aus dem Aufsatz von Freud herausgeschrieben. Ohne Kommentar. Ne? Ohne Kommentar. Warum? Wir können vielleicht das ein bisschen verfolgen. Telepathie. Was ist Telepathie? Tele, also Telekommunikation, also Tele, also über Entfernungen, über Distanzen hinweg. Und Partie, also Sie kennen Sympathie, also Sympathie mit Menschen. Pathos, Partie, also das ist sozusagen eine Empfindung. Oder eine, ja, Empfindung, sagen wir Empfindung. Und Telepathie, also eine Empfindung auf die Entfernung hin. Und hier also führt Freud das Beispiel der großen Insektenstaaten ein. Also man weiß nicht, wie funktioniert das bei Bienen. Ne? Mittlerweile, natürlich, die Bienen senden irgendwelche Signale aus. Ne? Also das ist keine Sprache, das sind einfach Signale. Die direkt sozusagen von Hirn zu Hirn, wenn man so will, gehen. Nicht? Also das nennt Freud eine direkte psychische Übertragung. Nicht? Also ohne ein Sinnesorgan. Nicht? Also nicht Auge, nicht Ohr, nicht, sondern sozusagen direkt durch, ja, bestimmte ja, magnetische Wellen sind das wohl, ne, hat man gefunden. Natürlich in sehr geringem, sehr schwach. Nicht? Natürlich heute wissen wir, ne, also die Übertragung funktioniert, also ohne also Satellitenübertragung, all diese Dinge, Handyübertragung, nicht? Das sind solche elektromagnetischen Wellen, nicht, die man nicht wahrnehmen kann. Also unsere Wahrnehmung ist dafür nicht das Ohr, nicht das Auge, wir können das nicht wahrnehmen. Sozusagen physisch können wir es nicht wahrnehmen. Nicht? Ja. Nun, die Überlegung ist, ob nicht vielleicht früher, also die Menschen so etwas wahrnehmen konnten. Nicht? Das wäre tatsächlich Telepathie. Ne? Also ohne Sinnesorgan so etwas wahrnehmen. Ne? Also natürlich muss es dann ein anderes Organ, also eine Aufnahme, eine Sensibilität dafür gegeben haben. Jedenfalls ist es so, dass also im Laufe der phylogenetischen Entwicklung sich bei Menschen und ja nicht nur bei Menschen, auch bei Tieren, nicht eine bessere Methode, vielleicht eine genauere Methode, nämlich die Mitteilung mit Hilfe von Zeichen, die sinnlich wahrgenommen, gesehen oder gehört werden, durchgesetzt hat. Also ich meine, das ist nach wie vor die große Fragestellung. Warum ist das Auge so wichtig geworden? Banal, zum Beispiel Autofahren. Ein Blinder kann nicht Autofahren. Jemand, der nicht hört, kann trotzdem Autofahren. Jemand, der nichts riecht, kann Autofahren. Jemand, der nichts schmeckt, kann Autofahren und so weiter. Ja, selbst wenn er nichts fühlt, kann er Autofahren. Also Autofahren mit dem Auge. Und so ist es eigentlich mit den meisten Dingen. Die Augen sind am entwickeltsten. Mit den Augen messen wir, mit den Augen wiegen wir, mit den Augen zählen wir. Man kann auch mit der Hand zählen. Aber eigentlich schneller mit dem Auge, nicht? Wie viele Leute sind da? Ne? Also ich kann das sehen. Ne? Also das Auge ist das Genaueste. Und das, die Ausbildung von Zeichen ist auch vornehmlich über das Auge. Nicht? Zum Beispiel hören ist nicht so genau. Wenn Leute auf dem Gang gehen, ne? Und ich höre das, kann ich nicht sagen, das könnten 3, 4 oder 5 Leute sein. Das Ohr ist nicht so genau, nicht so genau entwickelt. Wenn ich die Leute sehe, sofort weiß ich, wie viele sind das. Ne? Also selbst das Hören ist nicht so gut. Wahrscheinlich Beethoven hat gut gehört, aber also Musik zum Beispiel. Aber es ist immer noch sehr wenig im Verhältnis. Zum Beispiel Tiere hören viel besser, sehr genauer. Sie orientieren sich durch Hören sehr viel genauer in der Nacht oder so. Ne? Der Mensch ist mit dem Auge nur bewaffnet gleichsam, nicht? Und so ist es ja möglich, ne, dass also eine andere Art der Orientierung, ne, völlig also beim Menschen unentwickelt ist, vor allem beim modernen Menschen, und vielleicht früher einmal es doch da so eine gewisse Ahnung gegeben hat, wie zum Beispiel bei den Insekten, nicht? Die so gesteuert sich steuern. Interessant ist zum Beispiel, dass dann Freud hat ja auch über Massenpsychologie geschrieben, nicht? Oder dann später auch Elias Canetti, nicht? Also Masse und Macht, Canetti. Und das ist ja die Frage, was passiert eigentlich in der Masse? Nicht? Weil die Menschen verhalten sich in der Masse anders als normal, nicht? Das sieht man ja. Plötzlich Massenhysterie, plötzlich also im Krieg oder so, nicht? Gibt es Massenmorde und so weiter und so fort, nicht? Also was passiert da eigentlich? Ne? Das weiß man eigentlich bis heute nicht genau. Nicht? Das ist das Gebiet der Massenpsychologie. Also gibt es irgendetwas, was vielleicht, so hat Freud vermutet, in Massen aufläufen, in großen Ansammlungen von Menschen, plötzlich, er nennt das leidenschaftlich erregte Massen, plötzlich also wieder zur Erscheinung kommt. Nicht? Was völlig aber normalerweise im Leben verdrängt ist. Freud sagt, das ist alles noch unsicher und voll von ungelösten Rätseln. Nicht? Aber es ist kein Grund zum Erschrecken. Also gibt es Telepathie, also gibt es sozusagen eine Kommunikation, so könnte man sagen. Also jenseits der Sprache, jenseits von Lauten, von Zeichen, nicht sichtbar, hörbar und so weiter. Nicht? Das ist natürlich ja, die Fragestellung. Natürlich, also heutzutage hat man durch den Fortschritt der Technik Infrarot, es gibt verschiedene, also Frequenzen zum Beispiel auch, nicht, die der Mensch nicht hören kann, ne? und solche Dinge. Also es gibt außerhalb der menschlichen Wahrnehmung gibt es Signale, aber ja, die praktisch nicht wahrnehmbar sind für den Menschen. Oder nicht mehr wahrnehmbar sind, das weiß man nicht. Ne? Könnte ja eine phylogenetische Entwicklung gegeben haben. Ich meine, man hat sich auch verabschiedet von der Vorstellung, dass der Mensch so ist. Der Mensch ist nicht stabil sozusagen. Nicht? Er kann sich verändern, er hat sich verändert. Nicht? Also es gibt kein in dem Sinne menschliches Wesen. So ist der Mensch. Nicht? Also möglicherweise durch Telekommunikation, also durch Computerchips, gibt es andere Möglichkeiten der Kommunikation plötzlich. Nee? Vielleicht irgendwann einmal setzen wir uns einen Computerchip hier rein und dann schicken wir E-Mail. Wir brauchen keinen Computer mehr miteinander. Ja, möglich. Warum nicht? Warum nicht? Nee? Also man muss nicht so festgefahren sein. Das ist durchaus Möglichkeiten, nicht? Ne? Dass man sozusagen über künstliche Apparaturen dieses Defizit des Menschen, dass er eben bestimmte Dinge nicht wahrnehmen kann, ausgleicht. Ne? Wir fliegen mit dem Flugzeug, weil wir so langsam sind. Warum sollen wir nicht sozusagen eine ganze Bibliothek im Hirn so einstauen? Wir brauchen das nicht mehr auswendig lernen, zum Beispiel. Ich habe ein Wörterbuch im Kopf, sofort in allen Sprachen kann ich dann reden. Zum Beispiel. Ja, warum nicht? Wäre durchaus möglich. Ist nur eine Frage der, ja, also der technischen Zurichtung letztlich. Also prinzipiell möglich. In dem Moment nämlich, in dem man sozusagen Chip und Bio verbinden kann. Ne? Also sozusagen lebendes, ja, lebende Zellen mit. Also sozusagen, ja, Nicht-Lebende, ne? Indem man das sozusagen verbinden könnte, dann wäre das möglich. Ne? Ja. Nicht auszuschließen. Ne? In der Biogenetik passiert so viel, nicht? Ja. In der Medizin und so weiter. Gerade auf dem Gebiet der Anthropologie, ne? Also diese menschliche ja, Veränderungsmöglichkeit. Also das ist die Frage der Telepathie. Telepathie also könnte auch, weiß nicht, also durch Chip und alle möglichen Möglichkeiten der Kommunikation, die nicht an den sinnlichen Apparat gleichsam des Menschen, seine sinnliche Ausstattung so direkt gebunden sind, sondern auch mit Hilfsmitteln eben vielleicht. Nicht? Und die Idee von Benjamin ist ja, warum er das zitiert, es könnte ja vielleicht gewesen sein, dass früher der Mensch bestimmte Fähigkeiten hatte, telepathische Fähigkeiten, die er verloren hat, weil er sich nämlich jetzt auf den Augenbereich so stark konzentriert hat, auf das Sehen, auf das, ja, und seine ganze Sehwelt so durch Zeichen und Hilfsmittel organisiert hat. Ja, der letzte, oh, noch vielleicht das, der letzte, die letzte Anmerkung ist noch einmal das Ornament. Ne? Also Ornament hat Benjamin fasziniert. Warum? Habe ich schon erklärt. Weil es so auf halbem Wege ist zwischen Mimesis und Semiotik, zwischen Abstraktion und also Einfühlung. Nicht? Also, ja. Er verbindet das nun mit der Aura, nicht? Und stellt sogar die Frage, also innerhalb der Aura gibt es ja dieses Bild, dass nicht nur wir schauen, sondern auch zum Beispiel die Dinge uns anschauen. Also warum erregt dieses Buch meine Aufmerksamkeit und nicht das oder so. Zufall. Also was fällt in die Aufmerksamkeit? Und da hat Benjamin geschrieben, ja, das ist eigentlich Also Aufmerksamkeit ist das auratische Phänomen schlechthin. Also etwas erregt die Aufmerksamkeit. Und etwas anderes nicht. Nee. Also wie kommt das? Also banalste Sache, weiß nicht, die ein Passant, es gibt ein berühmtes Gedicht von Baudelaire, also in der Straße, und da ist eine Frau, die vorbeigeht, und plötzlich sieht er sie, oh, wunderschön, und dann ist sie schon weg. Sie verschwindet wieder in der Menge. Nee? Also das ist sozusagen eine, so ein auratischer Augenblick. Und dann sagt Baudelaire, sie hat mich geliebt. Nee, ich weiß es, sie hat mich geliebt. Obwohl es nur praktisch eine Sekunde ist. Ich bin ganz sicher. Nee, sie hat mich angeschaut. Und nur deshalb habe ich sie angesehen. Also das ist so Blickerwiderung. Nee, das ist Aura. Wir sehen, was uns anschaut. Nee, so. Nee, also Liebe eigentlich. So, Blick, Blick. Nee, das ist so die Erwiderung. Also nicht so der Herrschaftsblick. Also, dass man etwas misst, etwas wiegt, etwas, ne? Sondern diese Blickerwiderung. Und da fragt dann eben Benjamin, ob nicht den Blick aufschlagen gibt es irdische Lebewesen, sowohl wie Sachen, die aus den Sternen zurückblicken, die eigentlich erst im Himmel ihre Augen auf, ihren Blick aufschlagen. Sind die Gestirne mit ihrem Blick aus der Ferne das Urphänomen der Aura? Also sozusagen, ich schaue, deshalb, es gibt ja auch ungeheuer viele Gedichte über den Mond und die Sterne und so weiter. Und immer ist es das, was darin beschrieben wird. Zum Beispiel, die Geliebte schaut aus dem Stern zurück. Ne? Als wäre der Stern sozusagen das Gesicht der Geliebten und solche Dinge. Ne? Also, die Einfühlung über diese Blickerwiderung das wäre ornamental in der Weise, als eben der Stern als ein ja ornamentales Bild erscheint von etwas anderem. Deshalb auch das Geheimnisvolle des Ornaments. Man weiß nicht genau, ob es nicht noch etwas anderes darstellt. Also wenn man ein Ornament genau anschaut, das so, wenn Sie mal nach Spanien zum Beispiel kommen, nicht Córdoba oder Granada, da gibt es wunderschöne Ornamente. Und das ist ganz abhängig. Also an dem einen Tag gehen sie hin und sie sehen gar nichts. Am anderen Tag plötzlich tritt aus dem Ornament so eine Figur heraus, die sich ganz stark aufdrängt. Also wie ein Gesicht, wie eine Erscheinung fast. Ne? Also aus diesem Ornament löst sich das heraus. Und da also ist gleichsam das Ornament so zur mimetischen Seite hin geöffnet. Das andere Mal erkennt man nur Abstraktion im Ornament. Also das ist eben diese Doppelgestalt. Ne? Und, naja, das wäre so die Erläuterung dann, Benjamin, dass darin eigentlich in diesem plötzlichen dann Heraustreten einer Figur, eines Gesichts, dieses Aufblitzen unsinnlichen Ähnlichkeit gegeben wäre. Und das wäre ein auratischer Moment, und in diesem Moment wäre tatsächlich also das Ornament eine Vorlage für das mimetische Vermögen, zur Aktualisierung, zur Performance, könnte man auch sagen, des mimetischen Vermögens. Und nun der letzte Abschnitt hier in diesem kleinen Text ist, es gäbe sich in diesen Zusammenhängen eine Polarität der Zentren des mimetischen Vermögens im Menschen. Also das mimetische Vermögen des Menschen, es verlagert sich vom Auge, also das heißt, das mimetische Vermögen ist gar nicht so sehr, nur zunächst mit dem Auge verbunden, sondern auf die Lippen, also auf die Motorik des Sprechens, dabei den Umweg über den ganzen Leib nehmend. Also sozusagen der ganze Leib, nicht nur das Auge sieht, plötzlich ist das ganze Leib damit beschäftigt. Nicht? Und das wäre eine andere Form der Wahrnehmung. Und das wäre in der Tat eine wirklich mimetische Wahrnehmung. Eine leibhafte Wahrnehmung. Nicht nur eine Registratur der Augen, sondern eine leibhafte Wahrnehmung. Diese leibhafte Wahrnehmung taucht ja bei Benjamin immer wieder auf. Es ist genau das, was er dann auch als Aura, Aufmerksamkeit, als diese Momente, Augenblicke begreift, in denen tatsächlich so etwas wie auch eine Erkenntnis erst stattfindet. Natürlich haben manche dann gesagt, aber das ist Mystik. Nein, würde ich sagen. Das ist einfach der Versuch, nicht anders als etwa im modernen Tanz, durch eine bestimmte Forderung des ganzen Leibes, des ganzen Körpers, der ganzen Vermögen, etwas mehr gleichsam herauszuholen, als immer das gewöhnliche, disziplinierte, organisierte schon. Also das wäre dann soweit das Ende. In der nächsten Woche werden wir dann hinübergehen, also bitteschön zu den Problemen der Sprachsoziologie. Schon mal dieser Text. Aber zugleich schauen Sie sich bitte auch diese Sachen an, die ich gegeben habe. Und können Sie den anderen die Kopien geben. Und noch etwas. Also in der nächsten Woche ist bei uns an der Keo Mittagszeit. Also die ganze Woche ist fest. Und also ich bin am Mittwoch nicht hier. Also in der nächsten Woche fällt aus. Wir treffen uns erst wieder in 14 Tagen. Sagen Sie bitte auch den anderen. Also nächste Woche komme ich nicht, sondern erst in 14 Tagen wieder. Okay?